Guten Morgen auch von mir. Ich bin Klaus Matthiesen, bin Leiter der christlichen Schule Kiel, war auch mal 10 Jahre hier Pastor in dieser Gemeinde. Und wenn irgendjemand denkt, aber heute soll doch Holger Gerhardt predigen, deswegen bin ich gekommen. Ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, noch den Raum zu verlassen, wenn du möchtest. Ja, Holger ist nicht da, ist krankgeschrieben, darum stehe ich hier und habe die von der Ehre, dass ich ja predigen darf, vor einigen Tagen erst gehört. Und ich dachte so, huch, muss mal sehen, was predigst du denn? Und merkte dann, oh, da ist ja sogar was vorgegeben, Strandurlaub mit Jesus. Ich dachte, das passt ja, wenn man das im Urlaub dann so hört. Und da gab es schon 4 Themen, Angeln, Brunchen, Fischen und Tauchen. Und heute soll das Thema Wandern sein. Und ich soll was zum Thema Wandern sagen. Ich bin der Spaziergänger par excellence, aber mit Wandern habe ich das nicht so. Also von wegen derbe Schuhe und Stock und schweren Rucksack und so. Also das kann ich nicht so gut. Spazieren gehen, wunderbar. Wir waren im Urlaub in Südengland, wir sind bis nach Cornwall gekommen und haben dann nicht nur im Auto gesessen, wir haben uns natürlich alles angeguckt. Und ganz nebenbei, ich habe noch nie einen Rosamunde Pilcher-Film gesehen. Nicht vorher und auch nicht währenddessen und auch bis jetzt noch nicht. Und ich fand es trotzdem wunderschön da, war ganz, ganz toll. Ja, wir sind unheimlich viel spazieren gegangen. Und das war dann auch das erste Spazierengehen, als ich dann vom Wandern las für den heutigen Morgen. Wir waren zu Fuß unterwegs in vielen schönen Städten. Wir waren zu Fuß unterwegs an der Küste. Und am letzten Tag der Rückreise, da waren wir dann sogar noch, wir waren früh dran, in der blühenden Lüneburger Heide unterwegs. Das war traumhaft, wie die jetzt im Moment aussieht. Also herrlich, ganz, ganz toll. Das war nochmal ein Tag Urlaub für 3. Manches haben wir auf unseren Handys natürlich zu konservieren versucht, so, aber das meiste, das ist da und das ist da. Unsere Family, die hat ein paar Bilder von uns geschickt bekommen, damit die sehen, es geht uns noch gut. Ich finde immer wieder, Urlaub ist was Wunderbares. Ich finde auch, sich bewegen ist was Wunderbares, bei mir so in moderater Art und Weise. Aber auf jeden Fall, was ganz toll ist, Abstand vom Alltag. Finde ich ganz wichtig, Abstand vom Alltag. Als Schulleiter habe ich nur 3 Wochen statt 6 Wochen, die ich Urlaub mache, aber immerhin. Und kaum waren wir aus Kiel weg, da war auch alles, was uns dahin beschäftigt hatte, weg. Das ging uns beiden so, war richtig toll. Das ist einfach zu Hause geblieben. Wer sich Abstand gönnt, wer die Perspektive wechselt, der sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Und jetzt berichtet, das hat uns Oliver Bunge schon gesagt, Markus auf ungefähr der Hälfte seines Evangeliums darüber, wie einmal einige der Jünger zu diesem ganz bestimmten Perspektivwechsel kamen. Jesus, der hatte ja eine Reihe von Männern zusammengerufen, die er mitnahm auf einer Wanderung durch das Gebiet, das gern als heiliges Land bezeichnet wird. 12 Schüler und ihr Lehrer, 12 Jünger und ihr Meister, 13 Freunde, ein Kreis, der für die, die dazugehörten, in dieser Zeit die Familie bildete. Ganz, ganz eng. Ein Netzwerk, dessen Leiter eine enorme Prägekraft hatte und einen Sack voll Liebe für seine Freunde, aber auch für diejenigen, die nicht die Freunde waren, sondern die Menschen, denen sie während ihrer Zeit begegneten. Allen voran solche, die bislang, was Liebe angeht, eher ein bisschen zu kurz gekommen waren. Menschen vom Rande der Gesellschaft und ja, sogar Menschen, die bis dahin außerhalb der Gesellschaft gestanden hatten. So war Jesus. Die Situation, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, ist die, die Jünger, die waren Jesus schon eine ganze Zeit nachgefolgt. Sie hatten erlebt, wie er Heilung vornahm und andere Wunder tat, hatten viel gelernt von ihm. Und wie es dann so ist im fortschreitenden Unterricht, irgendwann wurde der Lernstoff ein bisschen schwieriger. Ein paar harte Nüsse hatte er ihnen zu knacken gegeben. Zum Beispiel, als er zum ersten Mal von seinem bevorstehenden Tod sprach. So sagte er zum Beispiel an einer Stelle, der Menschensohn, und er meinte damit sich, das merkten die Jünger schon, der Menschensohn muss viel leiden. Die Führer des Volkes, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten werden ihn verurteilen und töten. Das mochten die Jünger nun gar nicht gerne hören. Es war doch gerade so eine schöne Zeit. Und einer von ihnen, na klar, Petrus, immer der erste Mann, Petrus versuchte ihn gleich auf andere Gedanken zu bringen, aber da hat er sich einen Rüffel mit eingefangen von Jesus. Und dann berichtet der Evangelist Markus weiter und nun lese ich uns endlich die Stelle, die immer schon angedeutet wurde heute, Markus 9, ab Vers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Soweit also der Originaltextbibel. Jesus mit 3 seiner Jünger oben auf den Berg gewandert. Ich weiß ja nicht, wie das aussah damals, aber schon eine ganze Ecke, die sie zu gehen hatten, hat einen ordentlichen Abstand geschaffen zu den anderen. Der Evangelist Lukas, der schreibt im Paralleltext, um miteinander zu beten. Und so waren Petrus, Jakobus und Johannes schon mal auf einen wenigstens kleinen Perspektivwechsel vorbereitet. Denn wer in die Einsamkeit eines Berges geht, um zu beten, der hat schon gewisse Erwartungen. Aber was dann passiert, damit hat natürlich keiner von ihnen gerechnet. Die Jünger sehen Jesus und sie sehen nicht, wie sie ihn sonst gesehen haben, all die Monate vorher, sondern die Kleider sind weiß und glänzend und so sehen sie ihn als ein gleißendes und unbeschreiblich schönes Licht. Ich glaube, das können wir uns gar nicht so gut vorstellen in unserer heutigen Zeit, wo wir von Licht überflutet werden. An jeder Ecke gibt es helle und hellste Lichter. Wie oft sind wir geblendet? Aber das war damals nicht so. Die Tranfunzeln, die sie hatten und vielleicht mal eine Fackel, aber auch nicht ständig. Die Abende waren dunkel und selbst tagsüber gab es da nicht einen Scheinwerfer. Und dann plötzlich so weiß, so hell, so gleißend. Nie vorher so etwas gesehen. Jesus, es ist ihr Jesus, aber er ist ganz Licht der Welt. Ein heiliger Moment. Und dann lesen wir auch noch, dass 2 zentrale Personen der Geschichte Israels hinzukommen, einmal Mose, der weise Gesetzeslehrer, und dann auch Elia, der engagierte Prophet. Beide hatten selbst entscheidende Bergerlebnisse gehabt, aber nur eben locker 900 beziehungsweise 1000 Jahre vorher. Und nun sind diese beiden Personen, die es schon eigentlich gar nicht mehr gibt, Personen also aus der himmlischen Welt Gottes, plötzlich auch für die Jünger zu sehen und zu erkennen. Mose und Elia reden mit Jesus und reihen ihn damit ein in die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist. Und Petrus, völlig fasziniert, ganz und gar aus dem Häuschen, lass uns Hütten bauen. Das heißt ja so viel wie, lass uns das festhalten, das soll nicht zu Ende gehen. Hütten für dich, Jesus, auch noch eine für Mose, auch noch eine für Elia, vielleicht denkt er auch noch eine für mich und Jakobus und Johannes, das weiß ich nicht, aber vorstellen kann ich mir das. Er möchte immer nur Gipfel, er möchte nicht mehr zurück. Jetzt frage ich dich mal, gibt es da eine Situation in deinem Leben, die du nicht loslassen mochtest? So eine Situation, mit der du von Grund auf und durch zufrieden warst? Wenn du dich an so eine Situation erinnerst, dann wirst du Petrus gut verstehen können. Manchmal gibt es so Augenblicke, so einen wunderbaren Moment, wo man denkt, ja, das sind die Momente, an die man immer zurückdenken wird. Mir fiel gleich eine Situation in unserem Urlaub ein, strahlender Sonnenschein, oben auf den Klippen spazieren, Blick auf den weißen über den weiten Atlantik und um es besonders kitschig zu machen, guckten dann noch ein paar Robben raus. Also es war schon. Aber irgendwann ist ja immer Schluss, die Robben sind weg, der Atlantik war weg und auch bei Petrus und Jakobus und Johannes, das war dann auch irgendwann vorbei. Irgendwann ist ja immer Schluss und ist es gerade auch noch so schön. Und während Petrus noch redet, kommt eine Wolke und eine Stimme aus dieser Wolke sagt den drei Jüngern mit Blick auf Jesus, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und im nächsten Moment ist die Wolke wieder verschwunden, Mose und Elia sind nicht mehr da, die Jünger wieder mit Jesus allein und er sieht auch irgendwie wieder ein bisschen so aus wie nach dem Frühstück und nicht mehr wie gerade eben. Alles vorbei, alles zu Ende. Ob die vier, was sie ja eigentlich vorhatten, noch gebetet haben, das erfahren wir nicht. Wir lesen nur, dass während sie den Berg hinabsteigen, Jesus den Jüngern befiehlt, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstand. Soweit die Geschichte. Was wird wohl in den Köpfen der Jünger vorgegangen sein? Wie werden sie das Gesehene gedeutet haben? Können sie was damit anfangen oder entzog sich ihnen das doch im Nachhinein jeder Erklärung? Vielleicht hatten sie ja noch das Gespräch im Ohr über den bevorstehenden Tod, seinen bevorstehenden Tod, über den Jesus sie ein paar Tage vorher berichtet hatte. Da hat er am Schluss gesagt, einige von euch werden erleben, wie die Herrschaft Gottes in ihrer ganzen Macht sichtbar wird. Ob sie das Geschehen auf dem Berg mit dem Sichtbarwerden der Macht und Herrlichkeit Gottes zusammenbrachten? Ob sie realisierten, dass in diesem Augenblick Himmel und Erde sich berührten? Dass überhaupt da, wo Jesus ist, Himmel und Erde sich berühren? Ob sie merkten, dass hier auf beeindruckende Weise deutlich gemacht wurde, dass Jesus wesenhaft und eigentlich zur himmlischen Welt Gottes gehört. Ah, ich denke schon. Denn wie schön die Herrlichkeit bei Gott ist, davon gibt ja der Wunsch des Petrus Zeugnis, der dieses Geschehen gerne wie so ein Standbild eingefroren hätte. Schade, dass er kein Handy zum Teilen dabei hatte. Dieses Bild, das hätte ihm ja unzählige Klicks gebracht. Aber auch ohne Erinnerungsfoto hat Petrus das, was da oben auf dem Berg passiert ist, bis an sein Lebensende nicht vergessen. Als alter Mann schreibt er später, viel später, in einem Brief, der uns als sogenannter erster Petrusbrief im Neuen Testament erhalten ist, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, nur auf der Durchreise. Fremde, nur auf der Durchreise. Das hat er begriffen, dass Jesus eigentlich ein Fremder in dieser Welt war. Aus der irdischen Welt für eine Zeit lang in diese Welt gekommen, auf der Durchreise, um dann wieder in den Himmel zurückzukehren. Petrus, Jakobus und Johannes, die Wortführer unter den Jüngern, wurden Zeugen der Verwandlung des irdischen Jesus, des himmlischen Jesus in den irdischen Jesus. Nein, andersrum, des irdischen Jesus in den himmlischen Jesus. Ihr merkt, ich bin selber schon im Titel. Der irdische Jesus wurde für einen Augenblick wieder der himmlische Jesus. Und sie waren durchweg begeistert. Sie hatten den Eindruck, auch für sich selber, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich angekommen. Damit hatten sie nicht ganz Unrecht. Und das ist ja das, was Petrus dann auch später schreibt. Gottes Leute sind eigentlich nicht in dieser Welt zu Hause. Das gilt also nicht nur für Jesus, das gilt für Gottes Leute überhaupt, sondern in einer anderen Welt, der normalerweise unsichtbaren Welt Gottes. Aber wenn Gott eines Tages eine neue sichtbare Erde und einen neuen Himmel schaffen wird, einen sichtbaren Himmel, dann wird nichts mehr so sein wie früher, sondern auf wunderbare Weise verwandelt werden. Und das eigentliche Zuhause wird Christinnen und Christen dann zugänglich sein. Und bis dahin sind wir quasi als Wanderer durch fremdes Gebiet unterwegs. So Lieder, die so vor ungefähr 120, 150 Jahren gedichtet wurden, da erinnern sich manche vielleicht, da gibt es viele so Pilgerlieder. Nur mit Jesus will ich Pilger wandern, heißt zum Beispiel eins dieser alten Lieder. Ja? Als Pilger unterwegs auf Wanderschaft in dem, was sich Leben nennt, aber nicht das eigentliche Leben ist. Warum ist nun die Verwandlung Jesu nur von so kurzer Dauer? Warum hat der Himmel Jesus nicht festgehalten? Warum wurde der Wunsch des Petrus, dass alles so bleiben möge, nicht erfüllt? Die Antwort: Hätte Jesus darauf bestanden, in der Herrlichkeit zu bleiben, dann wäre er allein zum Vater zurückgekehrt, nur er, und dann wäre der Himmel ein für alle Mal wieder geschlossen worden. Und es gäbe keine Rettung für die Menschen dieser Welt, auch nicht für mich und auch nicht für dich. Jesus wusste, dass die Erlösung der Welt, das heißt der ungehinderte Zugang der Menschen zu Gott, nur dadurch erreicht werden konnte, dass Gott selbst die Mauer zwischen Himmel und Erde einreißt, durchstößt. Und dieses Durchstoßen, das geschah nicht auf dem Berg hoch oben, hell und klar über den Wolken, sondern auf der dreckigen Schutthalde Jerusalems, auf dem Kreuzeshügel Golgatha. Erst das Leiden und Sterben des Gottessohnes und seine Auferstehung haben dazu geführt, dass die Menschheit aus ihrer Gottesferne befreit werden kann. Erst wo Gott selbst den Ballast menschlicher Unzulänglichkeit auf sich genommen hat, ist der Weg zu einem Miteinander mit Jesus, mit Gott und den Menschen geebnet. Ein Miteinander, das auf den letzten Seiten der Bibel folgendermaßen beschrieben wird in der Offenbarung: Seht die Hütte Gottes. Guck mal, da haben wir sie wieder, die Hütte. Da ist sie dann tatsächlich da. Seht die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ist ja auch so ein bisschen was wie Himmel, nicht? Heute Morgen aus 5 oder mehr verschiedenen Gemeinden kommen wir zusammen. Da werden das dann noch viel mehr sein. Alle Gemeinden, alle Völker werden da zusammenkommen und werden Gott loben und preisen. Aber das bringt erst die Zukunft. Das bringt erst die Zukunft, dieses unmittelbare Miteinander mit Gott, dass wir ihm Auge in Auge gegenüberstehen. Die Gegenwart sieht noch anders aus und das merkten natürlich dann in der nächsten Zeit, in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten auch Petrus, Jakobus und Johannes. Als es am schönsten war, da war das Wunder auch schon wieder vorbei. Und es ging zurück auf die Wanderung, zurück in den Alltag und für Jesus ging es nun auf den Weg ans Kreuz. Die drei Jünger, die mussten in der folgenden Zeit ein Paradox aushalten. Sie hatten die Erinnerung an das Verklärungserlebnis hoch oben auf dem Berg und dann mussten sie die Realität von Golgatha, die Realität des Leidens und Sterbens ihres Meisters miterleben. Aber sie blieben ihm treu, auch wenn sie dazwischendurch mal einen Hänger hatten, was die Treue anging. Sie blieben ihm dennoch treu, auch nach seinem Tod, obwohl diese Treue zwei von ihnen ihr eigenes Leben kostete. Jakobus kam etwas über 10 Jahre später durch das Schwert um. Petrus wurde weitere 25 Jahre danach wie sein Herr ans Kreuz geschlagen, er allerdings mit dem Kopf nach unten. Und auch fast alle anderen Jünger sollen hingerichtet worden sein. Allein Johannes, der Bruder des Jakobus, er starb alt und lebenssatt einen natürlichen Tod. Haben wir uns das schon mal bewusst gemacht, dass die Sache Jesu seinen Jüngern so wichtig war, dass sie am Ende alle bereit waren, für die Wahrheit zu sterben? Herr, lass uns Hütten bauen, hatte Petrus sich gewünscht, da oben auf dem Berg, fernab vom Alltag. Aber sein Alltag, sein Leben nach diesem Tag sah anders aus. Er hätte sicher unzählige Male Möglichkeiten gehabt, sich aus dem Staub zu machen. Aber das hat Petrus nicht. Vielmehr ist er durch den Staub gegangen, hat sich schmutzig gemacht, am Ende sogar blutig gemacht, sein Blut, sein Leben gelassen für die Liebe zu ihm, der ihn so sehr geliebt hatte. Aber Petrus hatte eine große Hoffnung. Die Hoffnung, am Ende nicht nur in einer Hütte, sondern sogar im Himmel zu wohnen. Die Erfüllung dieser Hoffnung steht für Petrus noch aus, ebenso für uns und für all die Menschen, die heute noch gar nicht wissen, dass auch für sie ein Platz im Himmel bereit ist. In Gottes Haus, in Gottes Himmel sind viele Wohnungen bereit. Für jeden und jede. Petrus wäre zu denen, die das noch nicht wissen, hingegangen. Das hat er nämlich sein ganzes Leben gemacht. Wäre hingegangen und hätte ihnen die gute Nachricht weitergegeben. Das haben er und seine Mitjünger, so wollte ich sagen, das haben sie den Menschen damals im gesamten östlichen Mittelmeerraum beigebracht. Jesus, den gibt es wirklich. Jesus, das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Die sind aber alle tot heute. Wer lebt, das sind wir. Jünger nennen wir uns nicht mehr, Jüngerinnen, Nachfolgerinnen und Nachfolger vielleicht. Wir leben und ich denke, wir haben eine große und wichtige Aufgabe an unseren Freunden, Bekannten und Verwandten, an all unseren ungläubigen Mitbürgern. Wir dürfen sie einladen zu einer Wanderung, die am Ende dorthin führt, wo an sich alle Menschen hingehören, wo unser aller Zuhause ist, nämlich in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Die Stimme des himmlischen Vaters aus den Wolken, die sagte da oben auf dem Berg, ja, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die letzten Worte Jesu, da hört man ja besonders gern auf so letzte Worte, zumindest nach dem Zeugnis des Matthäus-Evangeliums. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum bauet keine Hütten. Okay, das ist ein Einschub. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so ist das Miteinander mit Gott, das Miteinander mit Jesus unser Ziel, auf das wir hingehen. Aber gleichzeitig ist Jesus eben auch jetzt und hier und heute und morgen und die ganze nächste Woche und darüber hinaus unser Begleiter. Während unserer Wanderung, während unserer Durchreise durch diese Welt in die eigentliche Welt, in die eigentliche Heimat. Ich bin bei euch, alle Tage. Als Christinnen und Christen wandern wir an der Seite Jesu. Und das ist ein Stück Himmel in jedem Alltag, in jedem neuen Alltag. So nah ist uns der Himmel. Ich möchte beten. Ich danke Gott, dass das mit dem Wunder nicht zu Ende war damals auf dem Berg, sondern dass das weitergegangen ist. Dass das, was damals die Jünger erlebt haben, die drei, die da mit waren, dass wir das auch erleben können. Deine unmittelbare Gegenwart, auch wenn wir dich noch nicht so schön sehen können, wie dir das gesehen haben. Du, Herr Jesus, bist bei uns, nie weiter weg als ein Gebet. Und ich danke dir von Herzen, dass wir diese Sicherheit haben, nie mit uns selbst allein sein zu müssen. Amen.